Aus der Sicht der Initiatoren von Greenpeace war die Aktion zunächst ein voller Erfolg. Umfragen zeigten die Organisation im Stimmungshoch. Auch die zunehmende Militarisierung der Anti-Shell-Proteste änderte nichts daran. Am 14. Juli 1995 wurden in Mörfelden-Walldorf zwei Zapfsäulen, das Schaufenster und ein Plakat einer Shell-Tankstelle von Kugeln durchsiebt. Später brannte eine andere Shell-Tankstelle bis auf die Grundmauern ab. 50 Tankstellen wurden zum Opfer von Vandalen, mehr als 200 Tankstellenpächter bedroht. Man machte die deutsche Shell-Konzerntochter bei Greenpeace und in der Öffentlichkeit für etwas haftbar, das sie gar nicht zu vertreten hatte. SZ-Mitarbeiter Burkhard Müller-Ulrich hat sich näher mit dieser rückblickend äußerst blamablen Greenpeace-Aktion befasst und leuchtet die Hintergründe aus. Das Ziel der Aktion war ein Medienspektakel aus purem Eigeninteresse. Die Einnahmen der Umweltschutzorganisation stagnierten oder waren gar rückläufig. Die laufenden Kosten für Personal, Schiffe, Ausrüstung, Büro etc. konnten kaum noch aufgebracht werden. Im Herbst 1994 hatte Greenpeace über 90 Mitarbeiter entlassen müssen. Das Für und Wider der Versenkung von Prince Bar war weniger wichtig als die Bilder vom Spiel David gegen Goliath. Die Berichterstattung im Fernsehen verlief ganz im Sinne der Umweltaktivisten, vermittelte sie doch den Eindruck, dass Greenpeace stellvertretend für alle umweltbewussten Menschen etwas tue. Ein NDR-Team war dann auch gleich bei den ersten Aktionen von Greenpeace vor der Prince Bar live dabei und sorgte dafür, dass die Redaktion von Panorama als erste ausführlich über das sensationsbehaftete Medienereignis des Frühsommers berichten konnte. Im Mai 1995 verschickte Greenpeace einen Informationsbrief, für den Harald Zintler verantwortlich zeichnete. In ihm hieß es: Die Versenkung ist aus Umweltgesichtspunkten nicht vertretbar. Die Landentsorgung ist die einzig umweltgerechte Entsorgungsalternative. Unkritisch übernahmen nicht nur Fernsehsender diese Sicht der Sachlage. Eine Erklärung der deutschen Shell blieb dagegen unerwähnt. In ihr hatte es geheißen, die Belastung des Meeresbodens wurde von unabhängigen Meeresbiologen als vernachlässigbar gering eingestuft. Auswirkungen sind auf den Tiefwasserstandort beschränkt. Schadstoffe finden keinen Eingang in die Nahrungskette, weil herabsinkende organische Teilchen diese Tiefen nicht erreichen. Greenpeace suggerierte erfolgreich, Shell wolle die Fischbestände vergiften. In einem Greenpeace-Flugblatt, das an Autofahrer verteilt wurde, hieß es: Shell nimmt aus Profitgründen in Kauf, dass Fischgründe vergiftet und das Ökosystem Nordsee weiter zerstört wird. Wie schon oben ausgeführt, sollte die Plattform zu keinem Zeitpunkt in der Nordsee versenkt werden. Und die angeblichen Fischgründe, die Shell laut Greenpeace vergiften wollte, erwiesen sich bei näherem Hinsehen als ebenso aus der Luft gegriffen, wäre die Plattform doch in mehr als 2000 Meter Tiefe versenkt worden, dort, wo es keine Fischschwärme und nur wenig Leben gibt. Die Desinformation durch Greenpeace wurde dennoch unerbittert fortgesetzt. In einem Schreiben von Greenpeace am 23. Mai 1995 an die Teilnehmer des Symposiums »Aktuelle Probleme der Meeresumwelt« behauptete die Organisation, die Landentsorgung sei technisch möglich, verschwieg dabei jedoch die erheblichen Gefahren für die küstennahen Gewässer im Falle des möglichen Auseinanderbrechens der Plattform. Zudem behaupteten die Umweltaktivisten, Shell habe allein aus Kostengründen die Entsorgung an Land abgelehnt. Bedenkt man jedoch, dass Shell selbst nach Greenpeace-Angaben in den kommenden Jahren 2,9 Milliarden Mark in das Brent-Ölfeld investieren wollte, dann können nur 75 Millionen Mark, die die Versenkung im Atlantik weniger als die Entsorgung an Land gekostet hätte, wohl kaum den Ausschlag gegeben haben. Weil Desinformation sich offenkundig auszahlte, legte Greenpeace immer wieder mit unwahren Behauptungen nach. So hieß es, die Prince Bar in diesem Zustand zu versenken, wäre eine illegale Verklappung auf hoher See. Es wäre ein Verstoß gegen die Beschlüsse internationaler Schutzkonventionen wie der Genfer Konvention. Tatsächlich wurde die Erlaubnis der britischen Regierung zur Versenkung der Prince Bar ausdrücklich unter Beachtung aller internationalen Bestimmungen, auch der Genfer Konvention von 1958 und der Londoner Konvention von 1982 erteilt. Als die Massenhysterie gegen Shell einen neuen Höhepunkt erreichte, wurde auch Greenpeace immer forscher. In einer Anzeige von Greenpeace in der britischen Tageszeitung Guardian hieß es, Mr. Gamma is letting Shell dump 40.500 tons of toxic litter in the North Sea. Von 14.500 Tonnen Giftmüll konnte jedoch keine Rede sein, denn die komplette Brent Spar wog so viel. Das Gewicht setzte sich zusammen aus 6.700 Tonnen Stahl und 6.800 Tonnen Beton für die äußere Hülle, 870 Tonnen Stahl und andere Metallen für die Installation sowie 130 Tonnen Schlamm, Sand und Salze. Völlig absurd wurde es dann, als Greenpeace an deutsche Autofahrer ein Flugblatt verteilte, in dem behauptet wurde, 130 Tonnen Schlamm seien radioaktiv verseuchte Ölschlämme. Shell trat vergeblich diesen Behauptungen entgegen. Niemand interessierte sich dafür, dass die radioaktive Verseuchung von Salzen stammte, die eine natürliche Strahlung aufwiesen, die etwa jener von Granit entspricht, der für Gehwegplatten verwendet wird. Der angeblich so grauenvolle Schlamm in der Plattform bestand zu 90% aus Sand, sodann aus 9,2 Tonnen Öl, 87,4 Kilogramm Zink, 42,9 Kilogramm Kupfer, 8,9 Kilogramm Blei, 5,8 Kilogramm Cadmium, 3,9 Kilogramm Nickel, 2,1 Kilogramm Chrom und anderen Kleinmengen von Schwermetallen.